Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Der Langzeitherrscher ist zurückgetreten, aber auf einen politischen Neuanfang warten die Algerier bislang vergeblich. In der 18. Woche in Folge sind sie gestern auf die Straße gegangen, um für einen vollständigen Regimewechsel zu demonstrieren. Wer das bislang verhindert, das ist das erste Thema in dieser Sendung. Wir schauen danach in die Palästinensergebiete, wo öffentliche Angestellte seit Monaten nur noch die Hälfte ihres Lohns erhalten. Wegen eines politischen Streits mit Israel droht der Autonomiebehörde nun sogar der finanzielle Kollaps. Auch dazu gleich mehr. Und wir berichten 100 Jahre nach dem Ende der deutschen Kolonialherrschaft in Kamerun über das verklärte deutsche Erbe und die Frage nach der deutschen Schuld. Als ehemalige Kolonialmacht hält sich Frankreich in der Algerienkrise öffentlich zurück. Doch den Rückzug von Langzeitherrscher Abdelaziz Bouteflika lobte Präsident Emmanuel Macron im Frühjahr ausdrücklich.
Et je salue la décision du président Bouteflika qui ouvre une nouvelle page dans le développement de la démocratie algérienne. En décidant la mise en place de cette conférence, et en indiquant qu'il ne se représenterait pas pour un nouveau mandat.
Von einer neuen Seite für die algerische Demokratie sprach der französische Präsident damals. Doch erfüllt haben sich die Hoffnungen bislang nicht. Der Volksaufstand gegen Algeriens Machthaber hat auch nach 4 Monaten immer noch nicht sein Ziel erreicht. Zwar ist Langzeitherrscher Bouteflika zurückgetreten und wurden einflussreiche Personen aus dem Führungszirkel verhaftet, doch der komplette Regimewechsel ist nicht in Sicht. Die laut Verfassung in wenigen Tagen notwendigen Präsidentenwahlen wurden auf unbestimmte Zeit verschoben. Es ist vor allem das Militär, das blockiert und weiter die Fäden in den Händen hält. Jens Borchers über die Hintergründe.
In dieser Woche hat Algeriens Armeechef Ahmed Gaye Salah am Montag, am Dienstag und am Mittwoch Reden gehalten. Der 79-jährige General sprach über politische Fragen, über den Kampf gegen Korruption und immer über die Rolle der Armee als Hüterin der Verfassung. Dass Algeriens Armeechef über Politik, Justiz und Verfassung spricht, gehört keineswegs zu seinen Aufgaben. Aber Algeriens Regime steckt in der Krise und General Gaye Salah hat sehr, sehr klare Vorstellungen davon, wie da herauszukommen wäre. Wir werden niemals müde zu sagen, Priorität ist es, schleunigst eine Präsidentschaftswahl auf den Weg zu bringen, in dem Zeitrahmen, den die Verfassung vorgibt und innerhalb eines akzeptablen Zeitraums. Seit Wochen wiederholt General Gaye Salah das immer wieder und ebenso seit Wochen antworten die Demonstranten bei den freitäglichen Massenprotesten: Gaye Salah, hau ab! Nun könnte man meinen, Wahlen sollten durchaus im Sinne der Demonstranten sein. Schließlich fordern sie seit 4 Monaten wahrhaft demokratische Verhältnisse in Algerien. Nasser Djabi, Soziologieprofessor an der Universität Algier, verfolgt die politische Entwicklung sehr genau. Er sagt, die Proteste ebben nicht ab, weil die Menschen den Eindruck haben, Algeriens Armee wolle nicht wirklich etwas verändern. Die aktuellen Machthaber, also das Militär, wollen keine Änderung des Systems. Sie wollen nur politisches Personal austauschen. Dieser Austausch des politischen Personals ist tatsächlich im Gange. 2 ehemalige Ministerpräsidenten, mehrere Ex-Minister, der einst so mächtige Bruder des früheren Staatschefs Bouteflika, reiche Geschäftsleute, sie alle wanderten ins Gefängnis. Algerien erlebt eine Verhaftungswelle. Die Begründungen für die Festnahmen lauten: Verschwörung gegen Staat und Armee, Selbstbereicherung, Missbrauch öffentlicher Gelder, Korruption. Auch da sollte man meinen, die Demonstranten müssten Beifall spenden. Tatsächlich trauert in der Protestbewegung niemand, wenn jetzt beispielsweise der ehemalige Ministerpräsident Ahmed Ouyahia hinter Gittern sitzt. Er gilt bei vielen Menschen als Musterbeispiel für die Arroganz und die Willkür derjenigen, die sie nur noch als die Macht bezeichnet hatten. Aber viele glauben, das sind Bauernopfer, um das System zu erhalten. Nasser Jabi von der Universität Algier beschreibt die Wahrnehmung der Verhaftungen durch die Protestbewegung so. Der Eindruck ist, dass Armeechef Gaid Salah eine Art Handel anbietet, nach dem Motto, ich liefere euch ein paar Köpfe, ihr geht dann wieder nach Hause. Das hat nicht funktioniert. Die Demonstranten gehen nicht nach Hause, sie machen weiter. Jeden Freitag gibt es große Demonstrationen in vielen algerischen Städten. Jeden Dienstag Proteste der Studenten in den Universitätsorten. Die Parole ist immer Systemwechsel. Und zum System rechnen die Demonstranten auch die Militärführung, die jahrelang treu und fest zum kranken Präsidenten Bouteflika stand. Erst als klar wurde, dass Bouteflika den Massenprotesten weichen musste, hatte sich Armeechef Gaid Salah den Forderungen nach Bouteflikas Rücktritt angeschlossen. Said Sadi, stellvertretender Vorsitzender der Algerischen Liga für Menschenrechte, interpretiert das so. Die einst so undurchdringliche Front der Macht sei durch die Proteste aufgebrochen worden. Wir erleben eine Umkehr der Kräfteverhältnisse. Das algerische Volk ist geeint. Das System ist gespalten.
Aujourd'hui, le peuple algérien est uni, le système est divisé.
Diese Spaltung will die Protestbewegung für einen echten Systemwechsel nutzen. In der amtierenden Regierung sitzen mehrheitlich Minister, die in der Ära Bouteflika schon häufig Minister waren. Der Übergangspräsident ist ein alter Gefolgsmann Bouteflikas. Und Armeechef Gaid Salah hatte dem damaligen Präsidenten Treue bis zu dessen Tod geschworen. Die Protestbewegung traut diesen Machthabern nicht. Sie wirft ihnen vor, in der Vergangenheit Wahlergebnisse manipuliert und gefälscht zu haben. Und sie entwirft jetzt selbst Strategien für einen Übergang zur Demokratie. Am vergangenen Samstag tat das eine große Konferenz der algerischen Zivilgesellschaft. Kommende Woche wollen 7 Oppositionsparteien über einen Ausweg aus der politischen Krise beraten. Soziologe Nasser Jabi von der Universität Algier schätzt die Lage so ein. Das Militär schreckt offenbar davor zurück, die Proteste mit Gewalt zu unterdrücken. Die Bevölkerung ihrerseits habe ihre Angst vor Repressionen verloren. Die Armee kann nichts machen gegen die Protestbewegung, meint Nasser Jabi. Aber was will Algeriens starker Mann, General Gaid Salah? Bisher lässt er nicht erkennen, dass er das tun will, was Oppositionspolitiker wie Sadi Lasri inmitten der Demonstranten fordern. Die Armee muss den Übergang zu einem demokratischen Algerien garantieren und begleiten, aber sie darf nicht selbst Politik machen. Genau das hat Algeriens Armee aber seit der Unabhängigkeit von Frankreich 1962 immer getan. Sie hat Politik gemacht und bestimmt. Und niemand weiß, ob und wann sie damit aufhören will.
Zum 18. Mal in Folge sind junge Algerier an diesem Freitag auf die Straße gegangen, um für einen Regimewechsel zu demonstrieren. Doch das Militär will die Macht nicht aus den Händen geben. Das war ein Beitrag von Jens Borchers. Noch ist US-Präsident Donald Trump mit der Iran-Krise beschäftigt, aber am Dienstag will seine Regierung bei einem Workshop in Bahrain wirtschaftliche Eckpunkte für den amerikanischen Nahostfriedensplan diskutieren. Durch Frieden zum Wohlstand heißt die umstrittene Konferenz, an der zwar arabische Staaten teilnehmen, die aber die palästinensische Führung boykottiert. Sie vermutet einen Bestechungsversuch. Mit finanziellen Hilfen, so die Befürchtung in Ramallah, sollten die Palästinenser dazu gebracht werden, auf einen eigenen Staat zu verzichten. Auf der anderen Seite ist die Autonomiebehörde dringend auf finanzielle Unterstützung angewiesen, denn die Organisation steckt in der wohl schwersten Krise seit ihrer Gründung in den 1990er Jahren. Wegen eines politischen Streits weigern sich die Palästinenser derzeit, Geld aus Israel anzunehmen. Nun droht sogar der Kollaps. Benjamin Hammer über die Lage in den Palästinensergebieten.
Im Schuhgeschäft von Sameh Mujahad in Ramallah ist nicht viel los. Die Freunde des Inhabers sind da, aber keine Kunden. Vor ein, zwei Jahren habe er an einem Tag einen Umsatz von 5.000 Schekel gemacht, sagt Mujahad, also umgerechnet etwa 1.200 Euro. Heute verkaufe er 60% weniger. Die Lage ist sehr, sehr schlecht. Die Leute kaufen jetzt nur noch ein, wenn es gar nicht mehr anders geht. Sie brauchen ihr Geld für die Miete und für den Strom. Seit mehreren Wochen bekommen die Angestellten der palästinensischen Autonomiebehörde nur etwa die Hälfte ihrer Gehälter ausgezahlt. Die PA hat akute Finanzprobleme. Israel erhebt für die Palästinenser Steuern und Zölle, zum Beispiel wenn Waren über israelische Häfen in die palästinensischen Gebiete gelangen. Seit Februar kürzt Israel das Geld, um etwa 125 Millionen Euro pro Jahr. Geld, das die Palästinenser nach israelischer Darstellung an die Familien von Attentätern überweisen oder an deren Hinterbliebene, wenn die Attentäter von israelischen Sicherheitskräften erschossen wurden. Weil die Palästinenser die Maßnahme der Israelis kategorisch ablehnen, nehmen sie nun gar kein Geld mehr an und damit bis zu 2,2 Milliarden Euro pro Jahr. Der Schuhhändler Sameh Mujahad findet das richtig so. Wenn Israel uns auch nur einen Schekel abzieht, dann lehnen wir das gesamte Geld ab. Denn wenn wir uns einmal auf solche Spiele einlassen, ist völlig unklar, was später noch folgen wird. Aus Sicht vieler Palästinenser sind getötete Attentäter keine Terroristen, sondern Märtyrer, die im Kampf gegen die israelische Besatzung gestorben sind. Die Autonomiebehörde betont, dass sie Ehepartner und Kinder der Attentäter finanziell nicht im Stich lassen könne. Außerdem könne es nicht angehen, dass Israel definiere, wer ein Terrorist sei. Die Gefangenen- und Märtyrerrenten erhielten vor allem jene, die unschuldig in israelischen Gefängnissen säßen oder getötet worden seien.
This is our money.
Das ist unser Geld, sagt Hanan Ashrawi, die im Exekutivkomitee der PLO sitzt, der palästinensischen Befreiungsorganisation.
We are under occupation. Israel uses the fact that it controls our borders.
Wir leben unter Besatzung. Israel nutzt den Umstand, dass es unsere Grenzen kontrolliert und erhebt unsere Zölle. Und dann nutzt Israel das Geld, um uns politisch zu erpressen.
For political blackmail.
Gegenüber der New York Times sagte der palästinensische Ministerpräsident Mohammed Steyer, der Region drohe ein heißer Sommer. Und er meinte nicht das Wetter. Die palästinensische Autonomiebehörde könne schon bald kollabieren. Auch Mark Frings von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Ramallah beobachtet die angespannte Lage mit Sorge.
Über 130.000 Menschen arbeiten für die Autonomiebehörde. An jedem Gehalt sitzen ungefähr 5 bis 10 Familienangehörige. Die Autonomiebehörde hängt zu 70% von den Finanztransfers ab, die aus Israel kommen. Im Moment wird geschätzt, dass man vielleicht noch bis Sommer, Juli oder August in der Lage ist, diesen Apparat aufrechtzuerhalten. Dann drohen weitere Gehaltskürzungen und auch der Bankrott der Autonomiebehörde. Die Behörde steht im Raum.
Vor ein paar Tagen, so berichten israelische Medien, soll sich der Chef des israelischen Geheimdienstes Shin Bet mit dem palästinensischen Präsidenten Abbas getroffen haben. Der Israeli wollte Abbas davon überzeugen, wieder Überweisungen aus Israel anzunehmen, trotz der Kürzungen durch Israel. Für die israelischen Sicherheitsbehörden steht viel auf dem Spiel. Sie arbeiten seit Jahren mit den Sicherheitskräften der Autonomiebehörde zusammen. Die Zahl der Terroranschläge ist drastisch zurückgegangen.
Die größte Gruppe der PA-Angestellte sind solche, die im Sicherheitsapparat arbeiten. Wenn diese Beamten im Polizei, im Sicherheitsapparat nicht mehr bezahlt werden können, ihre Arbeit nicht mehr wahrnehmen können, dann ist, und das ist im Grunde das Schreckensszenario, auch nicht mehr gewährleistet, dass die Sicherheit für Israel noch gewährleistet werden kann.
Vertreter der israelischen Armee und der Geheimdienste, so berichten israelische Medien, haben sich dagegen ausgesprochen, dass Israel die Gelder Gelder für die Palästinenser kürzt. Die israelische Regierung unter Premier Netanyahu bleibt aber dabei. Die Autonomiebehörde zahle keine Gefangenen, sondern Terrorrenten und biete damit möglichen künftigen Terroristen einen Anreiz, ein Attentat zu verüben. Im erneuten israelischen Wahlkampf ist es höchst unwahrscheinlich, dass Benjamin Netanyahu einlenkt. Gleichzeitig betont die palästinensische Autonomiebehörde, die Zahlungen an Gefangene und Hinterbliebene auf keinen Fall einzustellen. Die sogenannten Märtyrerrenten sind in der palästinensischen Bevölkerung populär. Und die Autonomiebehörde, die seit Jahren ohne eine Neuwahl an der Macht ist, hat nur noch wenig Rückhalt in der Bevölkerung. Vor kurzem wurde bekannt, dass die palästinensische Regierung vor 2 Jahren klammheimlich die Ministergehälter kräftig erhöhte. In der Bevölkerung sorgte das für Empörung, auch beim Schuhhändler Samir Mujahid aus Ramallah. Der Palästinenser glaubt, dass es am Ende des finanziellen Machtkampfes zwischen Israel und der Führung der Palästinenser eine Lösung geben wird. Wir Palästinenser machen uns keine Sorgen. Wir haben uns daran gewöhnt, mit allen möglichen Situationen umzugehen. Aber weder Israel noch die USA haben ein Interesse daran, dass die Autonomiebehörde kollabiert. Sie haben ein Interesse daran, dass sie fortbesteht.
Der palästinensischen Autonomiebehörde droht der finanzielle Kollaps. Hintergründe waren das von Benjamin Hammer. Nachhören oder nachlesen können Sie diesen Beitrag und alle Beiträge der Sendung auch im Netz unter deutschlandfunk.de oder mit unserer Audiothek-App. Als vor 100 Jahren der Versailler Vertrag unterzeichnet wurde, besiegelte er das Schicksal der deutschen Kolonien endgültig. Frankreich und Großbritannien waren die großen Nutznießer, so auch im zentralafrikanischen Kamerun, das fortan von Paris und London verwaltet wurde. Wobei Frankreich mit 4/5 der Fläche den Löwenanteil erhielt. Diese Teilung vor 100 Jahren ist trotz späterer Wiedervereinigung immer noch eine große Bürde für den Staat, der sich seit 1972 Vereinigte Republik Kamerun nennt. Doch auch in dieser langen Zeit ist nicht zusammengewachsen, was früher zusammengehörte. Seit 2017 kämpfen im anglophonen Teil des Landes Separatisten für die Unabhängigkeit ihres Landesteils, den sie Ambazonia nennen. Mehr als 1800 Tote und 530.000 Vertriebene, so die aktuelle Bilanz. Die Regierung hat nun vor wenigen Wochen nach langem Schweigen eine Vermittlungsmission gestartet.
Was die politischen Probleme angeht, hat mir der Präsident diese Botschaft mitgegeben. Er hat als Staatschef geschworen, die Einheit des Landes zu bewahren. Deswegen steht eine Trennung nicht auf der Tagesordnung. Aber sonst kann jeder andere Punkt diskutiert werden.
Aufruf zum Dialog, soweit der Premierminister Kameruns. Doch die Kämpfe gehen weiter. Ein Dialog zwischen den Gruppen ist nicht in Sicht. Dafür aber wächst die Nostalgie in der Bevölkerung. Womit wir wieder beim deutschen Erbe wären. An Françoise Weber über eine Epoche, die die Menschen auch 100 Jahre später beschäftigt.
Douala, die Wirtschaftsmetropole Kameruns. Zwischen schlecht gealterten, mehrstöckigen Betonbauten fallen immer wieder niedrigere Gebäude auf, mit Schrägdach und überdachter Veranda. Erbe der Zeit, als Kamerun deutsche Kolonie war. Schon im 19. Jahrhundert war hier, an einer Flussmündung in den Atlantik, das Handelszentrum mit den Europäern. Auch das Deutsche Kaiserreich ließ sich hier nieder, um Kamerun ab 1884 als Kolonie zu regieren. Die Besatzer schlossen ein sogenanntes Schutzabkommen mit mehreren Herrschern der Douala-Volksgruppe. Damit begann eine schwierige, konfliktreiche Geschichte, Aber in der Familie des Unternehmensberaters Dieudonné Tsietse aus Douala wird etwas anderes weitergegeben.
Wenn unsere Eltern von den Deutschen erzählten, taten sie das mit viel Respekt und Bewunderung. Die deutsche Nation heute spiegelt diese Stabilität wider, die in der Erinnerung unserer Eltern geblieben ist. Ich glaube, wenn wir mit den Deutschen geblieben wären, hätten wir eine bessere Entwicklung durchgemacht.
Die Kolonialherrschaft der Franzosen, die nach dem Ersten Weltkrieg 4/5 des Territoriums von den Deutschen übernahmen, ist dagegen in schlechter Erinnerung geblieben, vermutlich auch, weil sie noch nicht so lange zurückliegt. Erst 1960 wurde das zentralafrikanische Land unabhängig. 1961 erfolgte die Vereinigung mit dem Landesteil, der unter britischer Herrschaft gewesen war. Als erste Kolonisatoren hatten die Deutschen das Land zunächst gründlich erkundet, erklärt der Historiker und Professor an der Universität von Yaoundé, Philippe Blaise Essomba.
Sie haben zunächst Forschungen betrieben. Sie haben den Boden und die Bodenschätze untersucht und festgestellt, dass Kamerun eine große Zukunft hat. Sie haben festgestellt, dass Kamerun sich nicht als Siedlungskolonie, sondern als Plantagenkolonie eignet.
Bis heute, so Essomba, würden neue Landstraßen nach alten deutschen Plänen ausgerichtet, weil man das für den sinnvollsten, an Bodenschätzen orientierten Verlauf halte. Zahlreiche Straßen und zwei Eisenbahnlinien entstanden zur Zeit der deutschen Herrschaft. Die kamerunische Bevölkerung wurde gezwungen, daran mitzuarbeiten.
Jedes Mal, wenn eine Region nach einem Krieg zwischen der Schutztruppe, also der deutschen Armee und der lokalen Bevölkerung befriedet wurde, dann wusste man, was folgte. Die Deutschen siegten und hatten die Wahl. Entweder sie forderten Reparationen in Naturalien oder sie nahmen die Bevölkerung und ließen sie irgendwo arbeiten.
Einige von uns fingen, sobald die Sonne aufging, mit Aufschüttungen an. Andere stellten da, wo es nötig war, die Abtragung der Erde für die Bahndämme sicher. Diese Arbeiten wurden in Ketten ausgeführt und unter Peitschenhieben, damit niemand sich ausruhte.
So erzählte es der damals 96-jährige Kameruner Papa André Pega Kumbus von der Zwangsarbeit in Njok, wo die Deutschen eine Eisenbahnlinie bauen ließen. Seine Erinnerungen wurden in den 1980ern von Forschern aufgezeichnet, aus der lokalen Bassa-Sprache übersetzt und kürzlich als Buch von der Stiftung Afrique Avenir herausgegeben. Das Gespräch ist voller unverständlicher Einzelheiten, doch manche Passagen sind sehr drastisch.
Immer wenn wir von einem Ort zum anderen gingen, krümmten sich unsere Körper unter Stockschlägen. Manche sind zusammengebrochen und viele sind gestorben. So war das bei der Zwangsarbeit.
Nur wenig von den Erinnerungen an das brutale Vorgehen der deutschen Kolonialherren hat sich im kollektiven Gedächtnis der Kameruner erhalten. Gombertrand Collins von der Stiftung Afrique Avenir erklärt, warum die deutsche Kolonialzeit stattdessen in so positivem Licht erinnert wird.
Man versucht, diese traurige Seite unserer Geschichte zu vergessen. Sogar in der Schule wird die Kolonialgeschichte Kameruns nicht vertieft. Deshalb sogar Leute aus der Universität, Studierenden, haben sehr geringere Informationen über diese Zeit. Und Leute, die gar nicht die Schule, also nicht länger in der Schule waren, sie können nicht so viele Informationen darüber haben. Und das andere Problem ist, dass diese Archivdokumente, diese schriftlichen Dokumente in einer Sprache sind, die sie gar nicht sprechen können. Es gibt eine Art von Blockade, eine Barriere, Sprachbarriere. Sie haben nicht Zugang zu diesen Dokumenten. Und ich glaube, das ist ein Prozess des Vergessens.
Familienerinnerungen aus der Kolonialzeit wurden bei Marilyn Doualabelle weitergegeben. Das ging so weit, dass sie als Schülerin kein Deutsch lernen durfte, obwohl sie es gern getan hätte. Aber ihr eigener Urgroßvater, Rudolf Doualamangabelle, war 1914 von den Kolonialherren ermordet worden. Ein prägendes Ereignis.
J'ai grandi aux côtés de la dernière enfant de Rudolf Doualamangabelle et qu'avec elle tous les 8 août au petit jour.
Ich bin an der Seite der jüngsten Tochter von Rudolf Doualamangabelle aufgewachsen. Sie war meine Großtante. Mit ihr hat sich die Familie jedes Jahr am 8. August am frühen Morgen versammelt. Es war immer ein Geheimnis für mich, diese große, wunderschöne Frau zu sehen, wie sie dort weinte und über diesen Verlust nachdachte, der ihr ganzes Leben geprägt hat und natürlich die ganze Familie.
Dabei stand Marilyns Urgroßvater den Deutschen zuerst sehr nahe. Als Sohn des Königs wurde Rudolf nach Deutschland geschickt, um dort Sprache und Kultur zu erlernen. Nach seiner Rückkehr arbeitete er für die deutsche Kolonialverwaltung. Und nach dem Tod seines Vaters übernahm er die Herrschaft über das Volk der Duala, mit dem die Deutschen den ersten sogenannten Schutzvertrag geschlossen hatten. Gegen die deutsche Kolonialherrschaft lehnte er sich nie grundsätzlich auf. Bis 1911, als er nicht hinnehmen wollte, dass sein Volk zwangsumgesiedelt und enteignet werden sollte, um in der Stadt Duala die Afrikaner von den Europäern zu trennen. Mongabell protestierte mit einer Petition an den Reichstag in Deutschland und schaltete einen deutschen Anwalt ein. Der Journalist Christian Bomaius schreibt in seinem kürzlich erschienenen Buch »Der gute Deutsche« über die Ermordung des Königs Rudolf Duala Mongabell.
Mongabells friedlicher Kampf bedeutete für die deutsche Kolonialpolitik ein Dilemma. Wie alle Kolonialmächte beteuerte auch das Deutsche Reich einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen der afrikanischen Bevölkerung leisten zu wollen. Durch Beendigung der Sklaverei und der Willkürherrschaft, den Aufbau eines Gesundheitssystems und die Einrichtung von Schulen. In der Praxis diente dieser humanitäre Aspekt aber vor allem als Deckmantel der Gewalt, auf der die Herrschaft beruhte. Es ging nicht um Zivilisierung, sondern um absolute Unterwerfung zwecks Ausbeutung der wirtschaftlichen und humanen Ressourcen. Für Mongabell aber war Zivilisierung kein Vorwand, sondern eine Tatsache und die Achtung des Rechts ihr bester Beweis.
Doch friedlichen Protest mit den Mitteln des Rechtsstaates wollten die deutschen Kolonialherren einem Afrikaner nicht zugestehen. Am 7. August 1914 verurteilten sie Rudolf Duala Mongabell zusammen mit seinem Vertrauten Gosodin wegen Hochverrats zum Tod durch den Strang. Tags darauf wurden die beiden gehängt. Eines ist Rudolfs Urenkelin Marilyn wichtig.
Le lendemain, il y a 200 personnes qui ont été pendues dans cette ville de Douala. On n'en parle pas.
Am nächsten Tag wurden hier in Douala 200 Menschen gehängt. Von ihnen spricht man nicht. Ich bin Nachkommen eines dieser Märtyrer und ich teile den Schmerz mit den Nachfahren aller anderen, all dieser Unbekannten. Es war eine Zeit voller Gewalt. Dass man den Namen des Anführers bewahrt, umso besser. Aber man darf die anderen nicht vergessen, das finde ich wichtig.
Das deutsche Erbe in Kamerun, Deutschlandfunk-Reporterin Anne-Françoise Weber berichtete aus Douala. Auch in Deutschland sorgt dieses Erbe übrigens für Diskussionen. In Berlin protestieren Anwohner und Gewerbetreibende gegen das Vorhaben, Straßen und Plätze im afrikanischen Viertel umzubenennen. 397 Mal wurde demnach der Umbenennung des Nachtigallplatzes in Mongabell-Platz widersprochen. Gleich nach den Nachrichten folgt hier Campus und Karriere mit Stefanie Gebert und dem Thema Bologna und der Bachelor. Was hat der neue Abschluss gebracht? Beteiligen können Sie sich an der Sendung über das Hörertelefon 00800 4464 4464 oder per Mail an campus@deutschlandfunk.de. Bis hierhin am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.